Ja, ich freue mich aufs Neue, vor euch stehen zu können. Genau. Ist ja, geh auf jetzt. Dachte viel drüber nach, über Dinge, die wir nicht zurückholen können. Zeit und Ewigkeit. Ich denke, es ist auch schwierig für uns zu fassen. Zeit und Ewigkeit, schwer zu handeln. Vielen Menschen geht das so, wir wachen dann morgens auf und stellen fest, dass wir schon 30 sind. Oder wir wachen morgens auf und stellen fest, dass wir schon fast 50 sind. Oder vielleicht gibt es Menschen, die wachen morgens auf und stellen fest, dass sie schon 60 sind. Zeit und Ewigkeit. Und wenn wir dann älter werden, dann stellen wir manchmal fest, dass wir Dinge im Leben falsch eingeschätzt haben. Stellen vielleicht fest, dass wir unsere Oma mal hätten öfter besuchen sollen. Nur jetzt ist ihre Zeit auf Erden abgelaufen. Wenn wir älter werden, stellen wir manchmal fest, dass wir Dinge falsch eingeschätzt haben. Warum habe ich dies so gemacht und warum habe ich das damals nicht anders gemacht? Manches lässt sich schnell noch korrigieren mit einer Entschuldigung. Man macht es wieder gut. Es gibt Gelegenheiten, Dinge auf Erden wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht Gestohlenes zurückzugeben, sich bei Menschen zu entschuldigen, Lügen wieder richtigzustellen. Kurz gesagt, Buße tun, mit Gott ins Reine kommen. Wir wissen, die Bibel ist voll von Menschen, die Dinge mit Gott und Menschen ins Reine gebracht haben. Als erstes denke ich vielleicht an Zachäus. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte: Siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich ihm vierfach zurück. Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, auch er ist Abrahams Sohn. Ein Mann, der etwas erkannt hat und Dinge in Ordnung bringt. Die Hälfte von seinem Besitz gibt er den Armen, und den er betrogen hat, gibt das vierfach zurück. Dinge können wir in Ordnung bringen. Das ist gut. Oder vielleicht Paulus, der schreibt: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Er hat ein Leben vorher gelebt, ein religiöses Leben gelebt und hat völlig falsch gelegen, was er hinterher feststellt und sagt dann: Das war alles Schaden. Was mir früher Gewinn war, ist jetzt Schaden. Und was früher Schaden war, ist mir jetzt Gewinn. Christus. Auch wir sind Menschen, wir Christen, die etwas mit Gott ins Reine gebracht haben. Aber auch uns fällt es manchmal nicht leicht, obwohl wir Vergebung empfangen haben. Zeit und Ewigkeit richtig einzuschätzen, fällt uns auch als Christen manchmal nicht richtig leicht. Wer von uns könnte sagen: Ich habe die letzte Woche richtig sinnvoll genutzt? Wir können das Wort Ewigkeit noch einfügen, dann wird es noch ein bisschen interessanter. Wer von uns könnte sagen: Ich habe die letzte Woche im Blick auf die Ewigkeit sinnvoll und richtig genutzt? Zeit und Ewigkeit. Epheser 5, Vers 15. Hier schreibt Paulus: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. denke, das ist ein guter Vers, der auch für uns heute genauso aktuell ist. Epheser 5, 15 und 16. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Weise, sondern als nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Guter Vers, nur wie macht man das? Sorgfältig unser Leben achten? Sorgfältig unsere Lebensführung achten? Ich habe bei Wikipedia mal geguckt, was die so zu Lebensführung sagen. Da gab es diese zwei Großbegriffe. Einmal ist es halt medizinische Themen, ja, dass man von einem gesunden und einer ungesunden Lebensführung spricht. Von uns gibt es einige Vegetarier hier. Also man, auch uns betrifft dieses Thema, auch mich. Mein Cholesterin ist zu hoch, ich muss auch was tun. Also sowas gibt es auch, Lebensführung in dieser Hinsicht. Und dann wird noch in Wikipedia von der einen oder anderen Seite gesprochen, und das ist die alltägliche Lebensführung. Und da geht es dann Dinge wie Erwerbstätigkeit, Familie, Freizeitbildung, politisches, zivilgesellschaftliches Arrangement und so weiter. Dort wird dann alltägliche Lebensführung wird soziologisch sozusagen dann nochmal dort gestaltet. Aber wir sind uns natürlich einig, dass Paulus das sicherlich so nicht gemeint hat. Oder vielleicht nur am Rande. Was ist eine weise Lebensführung, zu der Paulus uns hier ermutigt? Jesaja 11, Vers 2 steht: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voll Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also Jesaja sagt hier schon im Blick auf Jesus, der da kommen wird, dass auf ihm ruhen wird der Geist des Weisheit und des Verstandes, Christus. Dann aus Lukas 2,40 dieser eine Vers: Das Kind aber wuchs und wurde stark, voll Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 1,24: Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Je ähnlicher wir Christus werden, je weiser werden wir. Dann noch zwei Verse vielleicht noch dazu. Hiob 28, 28. Man sagt ja, dass es das älteste Buch aus der Bibel ist. Oder eines mit der ältesten Bücher aus der Bibel ist. Hiob 28, 28. Und sprach zum Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Also er zitiert hier Gott sozusagen und sagt dann: Und sprach zum Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit, und meiden das Böse, das ist Einsicht. Das hat Jesus auch gelebt. Die Furcht des Herrn und meiden das Böse. Dann vielleicht noch einen aus dem Neuen Testament dazu. Jakobus 3, 17. Die Weisheit aber von oben ist Herr zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Ah, das passt auch wieder gut auf Christus. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Johanna kam dann gestern Abend rein bei mir, als ich am Arbeiten war. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann ging das um etwas anderes, aber sagte ich zu ihr, Nachahmung ist das beste Lob. Nachahmung ist das beste Lob. Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus nachahmen, ist es das beste Lob Gottes. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Erdenzeit auskaufen, denn sie ist böse. Ist es böse Zeit auf Erden? Joachim Ringelnatze hat mal gesagt, die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer. Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer. Der ist 34 verstorben, 1934. Die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer. Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer. Oder vielleicht von Arno Backhaus nochmal ein kleiner Spruch zu diesem Thema. Der Mensch bringt täglich seine Haare in Ordnung, warum nicht auch sein Herz? Der Mensch bringt täglich seine Haare in Ordnung, warum nicht auch sein Herz? Zu Zeit und Ewigkeit, noch vielleicht von Spurgeon noch einer. Die wahre Verlängerung des Lebens besteht darin, dass wir bewusst leben, dass wir keine Zeit vergeuden, jede Stunde für die höchsten Zwecke benutzen. Die wahre Verlängerung des Lebens besteht darin, dass wir bewusst leben, dass wir keine Zeit vergeuden, sondern jede Stunde für höchste Zwecke benutzen. Wie können und wie leben wir, wie wollen wir leben? Wie können und wie wollen wir leben im Blick auf die Ewigkeit? Gehen wir mal vielleicht in die Lazarus-Geschichte zurück von Jesus. Lukas 16. Ist auch relativ bekannt, die Geschichte. Ich will sie auch nicht ganz lesen jetzt hier. Also ein reicher Mann, alle Tage herrlich und in Freuden, sagt Jesus, hier lebt er. Ein Armer, der vor seiner Tür sitzt. Und das ist, was von dem reichen Tisch fiel. Und dann sterben die halt beide, dann wird der Arme dann getragen in Abrahams Schoß und der Reiche, der wacht dann in der Hölle auf, fängt dann an zu rufen, der Reiche zu Abraham und sagt, du, Vater Abraham, ich leide Pein hier in diesen Flammen, kannst du nicht mal kannst du nicht den Lazarus zu mir schicken, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Genau, das ist also jetzt hier sein Begehr sozusagen. Und dann sagt der Abraham, nee, das geht nicht, aus zwei Gründen. Erstens gibt es ja eine Kluft zwischen uns beiden, die keiner überwinden kann, das ist also ein No-Go. Und zweitens hast du ja schon gutes Empfangen auf Erden und Lazarus nicht und deswegen wird er hier getröstet. Also kurz und knapp erklärt, also dir die Zunge kühlen, das ist nicht möglich. Dann fängt er aber weiter an und sagt, ja, aber er könnte ja in das Haus meiner Brüder gehen, der Lazarus. Der könnte ja zum Beispiel von den Toten auferstehen und zu meinen Brüdern gehen und die warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. So, und dann wird es halt interessant hier, dann geht das halt weiter, das möchte ich mal eben lesen. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ja, wenn wir unseren Mitmenschen so manchmal mit denen ins Gespräch kommen, ja, wenn jemand von den Toten wiederkommt, dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen, dann würde ich vielleicht auch glauben. Wenn er von den Toten auferstünde und mit uns reden würde, dann würden wir unser Leben ändern. Aber Abraham sagt, nein, 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 nein. Wenn Mose und die Propheten nicht genügen, wenn die Bibel nicht genügt, dann genügt nichts. Wenn die Bibel nicht genügt, dann genügt gar nichts. Sorry, aber ich muss jetzt diese Geschichte hier vom 24.01. nochmal wiederholen, weil die halt so gut jetzt dazu passt. Also verzeiht mir, dass ihr sie nochmal hören müsst. Die Rebellion. Am Ende der Zeiten versammelt sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Es gab jedoch auch Gruppen von Menschen, die erregt miteinander diskutierten. Die Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Wie kann Gott wagen, über uns Gericht zu sitzen? Was versteht er schon von unserem Leiden? Versuchte eine verhemmte Frau. Sie zog den Ärmel hoch und zeigte die eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Verbittert öffnete ein junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das ein, forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man noch die bleichen Narben eines Strickes. Gelyncht wurde ich deshalb, weil ich schwarze Hautfarbe habe. In Sklavenschiffen hat man uns gequält. Von unseren Familien wurden wir getrennt. Wie Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Trotzig starrte ein Mädchen vor sich hin. Auf ihrer Stirn erkennt man das Wort unehelich. Dadurch wurde mein ganzes Leben verdorben, murmelte sie, und ihre Stimme verlor sich im Gewühl der anderen. Überall wurden jetzt ärgerliche Klagen laut. Jeder richtete Vorwürfe an Gott, weil er das Leid in der Welt zugelassen hatte. Ja, wie konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was Menschen auf Erden alles erdulden? Schließlich führte er doch in der Schönheit des Himmels ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Dort gab es keine Tränen, keine Not, keinen Hass. Gott hat leicht reden, lautete die allgemeine Klage. Es bildeten sich verschiedene Gruppen, die sich jeweils einen Sprecher wählten. Es war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima, jemand aus einem kommunistischen KZ und ein ermordetes, ungeborenes Kind. Sie diskutierten aufgeregt miteinander und waren sich schließlich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht haben sollte, über sie zu richten, musste erst einmal das ertragen, was sie erlitten haben. Gott sollte dazu verurteilt werden, auf Erden als Mensch zu leben. Aber da Gott nun mal Gott war, hatten sie gleich auch bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selber zu helfen. Dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Gott sollte als Jude geboren werden. Schon als Kind müsste er Gerüchte hören, dass man nicht wisse, wer sein Vater sei. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden und von einem voreingenommenen Gericht verhöhnt und dann von einem Richter für schuldig befunden werden. Schließlich sollte er selber erfahren, was es heißt, völlig allein von allen Menschen verlassen zu sein, der einen Qualentod sterben müsste in aller Öffentlichkeit, umgeben von einer schadenfrohen Menschenmenge. Zeit und Ewigkeit. Er kam zu uns, um uns aus der Ewigkeit zu berichten. Und so jemand muss ja schnell beseitigt werden, damit alle Menschen in Ruhe und Frieden weiterleben können und alle möglichst gemütlich alt werden können. Nein, nein, solche Menschen wollen wir als Christen natürlich nicht sein. Jesus, wir hören auf dich und wir wollen unseren Glauben mit Gehorsam bestätigen. Die lange Kette. Ein Tyrann ließ seine Untertanen zu sich rufen und fragte ihn, was ist das für eine Beschäftigung, die du nachgehst? Er gab zur Antwort, ich bin Schmied. Dann sagte er, geh nach Hause und mache mir eine Kette so und so lang. Er ging nach Hause, die Arbeit währte mehrere Monate und während der ganzen Zeit erhielt er keinen Lohn, sondern hatte nur Mühe und Schmerz bei der Arbeit. Endlich war die Kette fertig und er brachte sie dem Fürsten. Dieser sagte, geh hin und mache sie zweimal so lang. Er gab ihm nichts, womit er sie machen konnte, sondern schickte ihn fort und ließ ihn arbeiten auf eigene Unkosten. Er arbeitete lange Zeit und machte sie zweimal so lang. Er brachte sie wieder und der Tyrann sagte, geh hin und mache sie noch länger. Und so oft er wiederkam und die Kette brachte, hörte er nur den Befehl, sie noch länger und länger zu machen. Und als er sie zum letzten Mal brachte, sagte der Fürst zu ihm, nehmt die Kette, bindet ihm die Hände und die Füße und werft ihn in den Feuerofen. Dies war der Lohn für seine Arbeit an der Kette. Das hat Spurgeon mal gesagt. Ja, eine ernste Sache. Jesus sagt das auch. Es gibt nur zwei Wege in dieser Welt. Den einen Weg zur Hölle und den anderen Weg der Heiligung zum Himmelreich. Und Jesus sagt, der Weg ist schmal zum Himmel. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass wir wenige sind heute Morgen. Aber der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Übeln, wähle keines von beiden. Zeit und Ewigkeit. Wie bekommen wir es besser hin, die Zeit richtig zu leben? Wie bekommen wir es besser hin, die Zeit richtig einzuschätzen? Und das noch im Blick auf die Ewigkeit. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Mose sagt hier, wir sollen uns mit unserem Tod beschäftigen. Mit unserer Vergänglichkeit sollen wir uns beschäftigen. Dann wird uns Klugheit versprochen auf Erden. Wann hast du dich zum letzten Mal mit deinem Testament beschäftigt? Wann bist du das letzte Mal auf dem Friedhof gewesen? Ist mir und dir klar, wie viel von unserer Sanduhr des Lebens schon durch ist? Für mich auf jeden Fall. Die meiste Sand in meiner Sanduhr ist schon durchgelaufen. Nehmen wir uns Zeit, um unser Fortgehen auf Erden vorzubereiten? Freuen wir uns auf die Ewigkeit? Eine andere Geschichte, auch relativ bekannt, ich weiß. Wer ist der größte Narr? Es gibt eine alte Geschichte von einem König, der sich nach der Sitte der Zeiten einen Hofnarren hielt. Diese Narren hatten das Recht, den König und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter waren. Waren sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König seinem Hofnarren einen goldenen Narrenstab mit Glöckchen da dran und sagte, du bist gewiss der größte Narr, den es gibt. Solltest du noch jemanden treffen, der noch närrischer ist als du, dann schenk ihm doch diesen Stab weiter. Jahrelang trug der Narr diesen Stab. Eines Tages erfuhr der Narr, dass der König im Sterben liegt. Da hüpfte er im Krankenzimmer herum und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Oh, du musst. Gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen der Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in das ich reise, da kehrt man nicht zurück. Nun, meinte der Narr begnügend, gewiss hast du dich seit langem auf deine Reise vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wird. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, sagte der Narr, dann hast du doch sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich das schon, aber wie gesagt, keine Zeit gehabt, um mich um die rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte leise der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich, König. Nimm den Stab, du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man von dort nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht Sorge dafür getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Dazu kommt noch, dass wir ja nicht wissen, wann unser Leben zu Ende geht. Ich traf vor wenigen Tagen einen jungen Mann, ich schätze ihn so auf 25. Er konnte nicht laufen, hatte Krücken dabei, er versuchte immer ohne Krücken zu laufen, die hielt er in beide in seiner Hand. Und habe ihn dann bescheiden gefragt, was er denn hätte. Und er sagte, er hat MS. Multisklerose. Soweit wie ich das einschätzen kann, gibt es da keine Hoffnung auf Heilung. Man kann vielleicht diesen fortlaufenden Prozess etwas aufhalten oder etwas, danke du nix, das ist dann... 25 Jahre und schon in einem relativ, ja, man sieht, wie gesagt, ihn schon ganz körperlich ihm schon an. Wir wissen nicht, wann unser Leben zu Ende geht und wie. Zeit und Ewigkeit. Wie war die Geschichte mit dem reichen Kornbauern? In Lukas 12. Mit dem Erbschaft teilen und mit dem reichen Kornbauern. Auch hier möchte ich gerne die ersten Verse mal eben so erzählen. Ich will jetzt nicht alles lesen. Auf jeden Fall kommt dann jemand zu Jesus und sagt, der wohl erkannt, dass Jesus das ganz gut drauf hat, so ein gutes Gerechtigkeitsverständnis hat. Und dann sagt er, sage doch meinem Bruder, dass er die Erbschaft mit mir teilen soll. Also ich denke, wir gehen mal davon aus, dass es berechtigt war, dieses Anliegen, was er hatte, dass er also nicht vorhatte, seinen Bruder über den Tisch zu ziehen, sondern dass er da also über den Tisch gezogen wurde gerade. Erbschaft ist ja auch in Deutschland ein häufiger Streitgrund, wo Kinder ihr Leben lang gut miteinander ausgekommen sind und dann wird geerbt und dann... ist es gewesen mit dem guten Miteinander. Also auch damals gab es das schon. Und dann sagt Jesus zu dem Mann hier, werd nicht zum Richter der Erbschlichte bei euch gesetzt und fügt dann dabei, hütet euch vor aller Habgier. Passt gut auf, hütet euch vor aller Habgier. Also richtig eher etwas ein unfreundliches Abbügeln des Mannes, sag ich mal ein bisschen salopp. Und dann kommt diese Geschichte hier von dem reichen Kornbauern, dessen Felder gut getragen haben, der sich größere Scheunen dann baut und dann zu sich sagt, liebe Seele, jetzt hast du wirklich alles geschafft. Du hast für deine Rente gesorgt sozusagen, setz dich hin, iss und trink und hab guten Mutes. Was ja eigentlich normal ist. Das machen wir ja eigentlich alle. Wenn wir in Rente gehen, sind wir froh, dass wir es bis dahin geschafft haben. Dann kriegen wir unsere Rente, wird zwar auch mal weniger, können wir auch mal extra drüber diskutieren, aber man hat seine Rente und lebt dann guten Mutes bis zu seinem Lebensende. Also eigentlich ja nicht etwas völlig Ungewöhnliches hier, was hier der Mann macht. Jetzt möchte ich gerne lesen, was Jesus dazu sagt. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Reich sein bei Gott. Bist du, bin ich bereit für die Ewigkeit? Haben wir uns Schätze gesammelt im Himmelreich? Wie man das macht, überlasse ich natürlich eurem Bibelstudium jetzt. Letzte Worte großer Persönlichkeiten. Der Kaiser Augustus hat gesagt, ich habe meine Rolle gut gespielt. Nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Cesare Borgin, ein Staatsmann, hat gesagt, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, hat gesagt, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Ewigkeit. Vielleicht nehmen wir noch Napoleon. Graf Molton schrieb von Napoleon, der Kaiser stirbt von allen verlassen auf diesem schrecklichen Felsen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Wolfgang zitiert das ja auch mal so ganz gerne. Nietzsche hat zum Beispiel gesagt, Nietzsche starb in geistiger Umnachtung. Oder vielleicht Karl IV. Aus Frankreich hat gesagt, ich bin verloren, ich erkenne es deutlich. Oder vielleicht Stalin noch. Stalins Tochter wurde im März 1953 zu dem sterbenden Diktator auf seine Datscha gerufen und sagte über Stalins Ende, Vater starb schrecklich und schwer. Gott gibt den Gerechten einen leichten Tod. Oder Jean-Paul Sartre sagte, ich bin gescheitert. Aber wie ist das mit letzten Worten vielleicht von gottesfürchtigen Christen? Stephanus sagte, der erste Märtyrer, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Oder denken wir vielleicht an Dietrich Bonhoeffer. Das ist nicht das Ende, für mich der Beginn des Lebens, als er zu seiner Hinrichtung geführt wurde. Ein englischer Schriftsteller und Politiker, Joseph Atkinson, hat gesagt, sieh, mit welcher Ruhe ein Christ sterben kann. Oder nehmen wir Martin Luther. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, du treuer Gott. Ein chinesischer Kommunist, der viele Christen umbringen ließ, kam zu einem Pastor und sagte, ich habe viele von euch sterben gesehen, Christen sterben anders, was ist euer Geheimnis? Meine Oma, meine Uroma, sagt hier diese Autorin, schreibt, meine Uroma stammt von den Hugenotten ab, von denen viele für ihren Glauben an Jesus Christus ihr Leben verloren. In der Zeit vor ihrem Tod, sie wurde 100 Jahre alt, sang sie immer wieder dieses Lied. Lasst mich gehen, dass ich möge Jesus sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen, süßes Licht, Sonne, die durch Wolken bricht O, wann werde ich dahin kommen, dass ich dort mit allen Frommen schaue dein holdes Angesicht. Ach wie schön ist der Engel Lobgetön. Hätt ich Flügel, flöge ich über Tal und Hügel. Heute noch nach Zions Höhen. Wie wird sein, wenn ich zieh in Salem ein? In der Stadt der goldenen Gassen, Herrgott, ich kann's nicht fassen, was wird das für Wonne sein? Paradies, Paradies, wie ist deine Frucht so süß? Unter deinen Lebensbäumen wird's uns sein, als ob wir träumen. Bring uns her ins Paradies. Das hat Gustav Knack geschrieben, 1806 bis 1878. Es erübrigt sich wohl zu sagen an dieser Stelle, dass die Frau friedlich eingeschlafen ist. Nehmen wir vielleicht noch Jesu Worte, die er als letztes sagte. Es ist vollbracht. Wir dachten heute Morgen schon drüber nach, im Mahl, dass Jesu letzten Worte waren, es ist vollbracht. Wie steht's mit mir und dir in dieser Zeit mit der Vorbereitung auf die Ewigkeit? Wie steht's bei dir und mir in dieser Zeit mit der Vorbereitung auf die Ewigkeit? Ich würde mich noch freuen, wenn zwei Brüder mit uns beten.